Schön, dass ihr hierher gekommen seid, um miteinander zu lernen, uns gegenseitig aufzubauen, Gemeinschaft zu haben. So, und jetzt geht's los auf Reisen. Lisette hat euch schon erzählt, dass sie mit ihrem Mann Enrico dabei war, im Flughafen Teheran, alle noch frisch, sind wir gelandet. Und wir haben eine ziemliche Reise unternommen. Wenn ihr das mit mir ein bisschen anschaut, es kommen immer Pfeile. Ihr seht, dass wir zuerst in Teheran gelandet sind. Und dann, so wie die Pfeile kommen, so sind wir gereist. Immer mit dem Bus und gesamthaft in 14 Tagen 4600 Kilometer. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir da ziemlich Sitzleder beweisen mussten. Und ich habe viel geschlafen in dieser Zeit. Die Gegend war hochinteressant. Teheran liegt ja schon auf 1200 Meter Höhe und geht hinauf bis 1700-800 Meter. Das heißt, die Meerbesseren, die leben dann auf 1700 und 800 Metern. Diese Reise war sehr interessant und ich möchte euch jetzt nicht alles zeigen, einfach so ein paar Eindrücke, die verschiedenen Gesichter und die Töflis, die haben mich noch interessiert, da sind sie zum Teil zu dritt drauf gewesen oder riesen Gepäcklasten getragen und so weiter. Aber was ja eigentlich das Wesentliche für mich zumindest war, ich wollte die Gegend kennenlernen, wo Daniel, und nicht Kellenberger, sondern Daniel der Prophet, gelebt hat. Und das ist diese Stadt Susa. Da war er phasenweise und auch Nehemia, die haben da gedient. Leider, muss ich sagen, waren wir da nur sehr, sehr kurz. Es war mindestens 45 Grad im Schatten. Und das haben wir nur so von Weitem gesehen. Das heißt, hier, wo ich stehe, das ist der Platz, wo der Palast war, wo Daniel möglicherweise ein- und ausging, wo Nehemia als Mundschenk gedient hat. Und dann wird hier an diesem Turm und dieser Moschee, da wird das Grab oder der Sarg von Daniel aufbewahrt, so sagt man. Wir wissen es alle nicht genau, aber man kann annehmen, dass es stimmt oder dass zumindest etwas Wahres dran ist, das soll der Sarg sein von Daniel. Die Moslems sehen das als einen sehr heiligen Ort an. Dort wird viel gebetet. Und hat jemand eine Ahnung, was für ein Fluss das sein könnte? Er kommt. Glimmet. Ja. Knapp daneben. Der Engel stand mit einem Fuß auf dem Wasser und mit dem anderen auf dem Land und dann hat er gesprochen. Das ist der Dulai. Ist klein, oder? So wie die Tour ungefähr. Aber das ist gerade neben dem Grab von Daniel, darum habe ich es hier euch gezeigt. Also diesen Fluss gibt es tatsächlich. Und wir können uns also vorstellen, dass der Engel, der da sprach, wirklich mit dem Fuß auf dem Wasser und auf dem Land stand. Gut, damit genug Reisebericht. Mir geht es jetzt eigentlich mehr um Daniel. Daniel. Dieser Mann, wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber wir können davon ausgehen, dass er sehr jung war, als er verschleppt wurde. Das heißt, die Schätzungen gehen so zwischen 13 und 17 Jahren. Und das macht man wahrscheinlich deswegen, weil man dann zurückrechnet, wenn Daniel in der Löwengrube war, wie lange er lebte, so schätzt man, dass er vielleicht so gegen 90 war, muss er 15, 16, 17 Jahre alt gewesen sein. Daniel also sehr jung. Wir wissen nichts über seine Eltern, außer dass der König Nebukadnezar sagt, es sollen junge Menschen aus königlichem Geschlecht ausgewählt werden. Das heißt, die waren wahrscheinlich in der Upper Class, seine Eltern, königlich. Wir wissen auch nicht, was mit ihnen passiert ist. Man kann vermuten, dass sie umgebracht wurden. Und dass Daniel eben allein nach Babylon verschleppt wurde. Und dann wird es da schon ziemlich tragisch, oder? Ein junger Mann, nehmen wir jetzt im Mittelalter von 15 Jahren, plötzlich werden die Eltern umgebracht. Und er selber muss gegen seinen Willen nach Babylon. Möglicherweise musste er nicht in Ketten gefangen hinter den Kamelen hermarschieren, wie vielleicht der Rest des Volkes, weil man ja in ihnen eine gewisse Hoffnung sah, dass sie später die Regierung übernehmen können. Und drum mussten sie ja in Babylon auch studieren. Sie sollten das babylonische Recht, die babylonische Sprache kennenlernen. Und wahrscheinlich war die Idee von Nebukadnezar, dass er jetzt eben jüdische Männer mit babylonischem Denken nach Israel schickt und sie dort als Einheimische im Sinne von Babylon regieren. Eigentlich ein schlauer Plan. Daniel, Student mit seinen Freunden, die er dort entweder kennengelernt hat oder mit ihnen verschleppt wurde. Er selber zeichnet sich aus als Gelehrter mit dem Fachgebiet Gesichte und Träume, das ja dort auch unterrichtet wurde und das, wo er Gott offensichtlich ihm auch eine Begabung gab. Später wurde er Staatsmann und wir kennen ihn auch als einen großen Propheten, der ja von Gott Visionen gekriegt hat, die bis in unsere Zeit eigentlich reichen. Daniel. Ich habe das, was jetzt hier steht, eigentlich schon ein bisschen erklärt. Königlicher Herkunft, edler Herkunft. Sie sollten gesund und schön sein. Also Modewettbewerb fast ein bisschen. Sie sollen was darstellen. Sie sollen Fähigkeit haben, um zu dienen, und sie sollen jung sein. All das habe ich ja schon beschrieben. Wenn ihr jetzt Daniel aufschlagt, und ich hoffe, ihr könnt trotzdem lesen, weil das Licht ein bisschen gedimmt ist, Daniel 1, Vers 8, wenn wir das jetzt kurz lesen, dann wird uns da etwas gesagt über Daniel. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichte, nur ganz kurz. Er ist also in Babylon. Der König von Babylon, dieser junge Nebukadnezar, der hat einen guten Plan und er sagt, die Gefangenen, die ich als Regenten später haben möchte, die sollen gut ernährt werden. Und er bestimmt die Speise, die sie einnehmen sollen. Und jetzt kommt Daniel in Action. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsse. Lassen wir das mal beiseite, warum er sich hätte unrein gemacht. Aber Daniel, wenn wir uns fragen, was ist das für eine Person? Was ist das für eine Persönlichkeit, dieser Junge, irgendwo um 15 Jahre herum? Und ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Er vertraut Gott. Und das habe ich ganz bewusst geschrieben, weil das ist nicht selbstverständlich. Erstens, weil er so jung ist und zweitens, weil ein anderes Volk sein Volk besiegt hat. Das heißt, andere Götter haben den jüdischen Gott besiegt. Das heißt, in den Augen vieler Menschen ist der Gott eben stärker, der den anderen besiegt. Ist ja auch irgendwie logisch, oder? Das heißt, der jüdische Gott, der Jahwe, der hat versagt. Und jetzt hätte Daniel sagen können, wie übrigens der Ahas früher auch, wenn der Gott der Babylonier siegt, dann bete ich auch den Gott der Babylonier an. Und mein Gott, Jahwe, den kann ich vergessen, der ist eh schwach. Und darum ist es so verwunderlich, dass dieser besiegte Daniel jetzt immer noch an diesem Jahwe festhält. Und es ihn interessiert, was Jahwe will. Ja, dieser Daniel vertraute Gott. Und dabei fällt er eine Entscheidung. Das ist der zweite wichtige Punkt. Ich habe noch dazu geschrieben, ohne Entscheidung keine Veränderung. Und in der Psychologie sagt man ja, wenn jemand so in die Therapie kommt und keine Entscheidung fällt, dann sagt man ja quasi dann irgendwann mal, sie haben sich entschieden, sich nicht zu entscheiden. Aber wenn man will, dass sich was verändert, dass was vorwärts geht, wenn man Stellung beziehen will, braucht man eine Entscheidung. Und Daniel hat sich entschieden. Und zwar hat er sich entschieden, dass dieser Gott, obwohl er besiegt war, dass er diesem Gott gehorsam sein will. Er hält sich also an das, was er als Jugendlicher oder Kind gelernt hat, an diese göttlichen Prinzipien. Und da haben ja viele Menschen schon Mühe, wenn man von Prinzipien redet. Ich habe mir das auch gut überlegt, wo ich die aufgeschrieben habe. Dann hört man so sehr schnell das Wort so Prinzipienreiter. Unangenehm, oder? Und auf Schweizerdeutsch heißt dann das Tüpfli-Schießen. Ja? Das sind so Menschen, die man sich nicht so wünscht. Aber man kann auch prinzipientreu sein, ohne so ein Tüpfli-Schießer zu sein. Das werden wir hoffentlich kennenlernen, wenn wir hier jetzt weitergehen. Vielleicht noch ein Gedanken, darum eine Folie zum Prozess der Entscheidung. Irgendetwas kommt in unser Leben. Und viele Menschen sind überzeugt, also wenn so ein Ereignis kommt, der Chef motzt mich an, die Frau ist nicht höflich, der Mann kommt mühsam gelaunt nach Hause, das nennt man dann so ein Stimulus. Und dann sagt man, dann kommt also so etwas in mein Leben und dann ist automatisch quasi eine Reaktion von mir, die mehr oder weniger emotional sein kann. Aber da erliegen wir einem Irrtum. Das ist nämlich nicht so einfach. Das weiß man heute und darum müssen wir diesen Umweg machen. Das heißt, wir machen den alle, ob wir das uns bewusst sind oder nicht. Ein Ereignis kommt und blitzschnell interpretieren wir dieses Ereignis. Das heißt, wir haben so unsere Überzeugungen drin. Wir haben Werte und wir interpretieren das Ereignis und aus dieser Interpretation heraus kommt eine Reaktion. Wenn mich einer nervt auf der Straße, dann kann ich mich fragen, will ich jetzt langsam dahinterherfahren oder will ich schneller sein? Und bei mir ist das ganz klar. Da gibt es gar nicht viel zu überlegen. Meine Überzeugung, meine Interpretation ist immer ganz klar. Wenn ich Benzin sparen will, das ist mir dann eigentlich egal, ich will schneller nach Hause. Und so interpretieren wir alles, was auf uns hereinkommt, sehr schnell. Und das führt zu einer Emotion oder zu einer Reaktion. Und jetzt ist es wichtig, was habe ich für Werte, für Prinzipien. Bei Daniel kommt also der Impuls, der Reiz, ihr dürft, und ich sage es bewusst, dürft alles essen, was der König isst. Das kommt zu ihm hier, zu den Überzeugungen und Werten. Er interpretiert und er sagt, ich will nicht alles essen. Ich könnte unrein werden, ich treffe eine Entscheidung und mache eine Reaktion. Ich will mich nicht verunreinigen. Ich habe das Buch vor langer, langer Zeit gelesen, Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Ich weiß, dass Paul Wright das auch gelesen hat und sicherlich habt ihr schon irgendwann mal ein Zitat von ihm gelesen. Der sagt da, dass was ich heute bin, bin ich aufgrund meiner gestrigen Entscheidungen. Erst wer das aus tiefstem Herzen sagen kann, kann jetzt eine andere Wahl treffen. Ist ein bisschen kompliziert. Aber die Älteren haben vielleicht schon mal erlebt, dass sie sagen, ui, wenn ich das gewusst hätte, dass das und das die Folgen sind in meinem Leben, dann hätte ich vor 30 Jahren anders entschieden. Das kann man natürlich erst machen, wenn man schon 40 ist, oder? Das, was ich heute bin, ist die Folge meiner Entscheidungen von gestern und vorgestern. Daniel war sich dessen vielleicht nicht so bewusst, aber er war erzogen worden. Und er hatte ganz klar die Werte, die ich vorhin gezeigt habe. Gott ist das Höchste. Ich will Gott dienen. Ich will ihm gehorsam sein. Und Ellen White sagt, was die Welt heute am nötigsten braucht, sind Menschen, die sich um keinen Preis kaufen lassen, die absolut aufrichtig und wahrhaftig sind, Menschen, die sich nicht scheuen, Sünde beim Namen zu nennen, deren Gewissen so auf ihre Pflicht ausgerichtet ist, wie die Magnetnadel zum Pol. Menschen, die auch dann noch für das Recht eintreten, wenn darüber der Himmel einstürzen droht. Ich will mich nicht verunreinigen. Ein ähnliches Wort kenne ich von Hiob und ich habe es hier euch auch abgedruckt. Hiob sagte, ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blicke auf eine Jungfrau. Ich denke, die Männer verstehen das. Ich will das nicht. Ich hatte einen Bund. Und da merken wir, dass da der Wille aktiviert ist, eine Entscheidung. Und so haben wir Daniel kennengelernt. Daniel, wie er sagt, ich will das nicht. Und ich lese jetzt noch Vers 8 bis 14. Wenn ihr wollt, bitte lest mit, dann sehen wir. Und jetzt lernen wir noch so eine andere Seite, so die zwischenmenschliche Seite von Daniel kennen. Aber Daniel, diese Entscheidung habe ich schon gelesen, nahm sich in dem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Jetzt Vers 9. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaja gesetzt hatte, versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von der Königsspeise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Wenn wir das analysieren, und das fällt uns ja leicht so aus der Distanz, dann sehen wir da einen jungen Mann, der Überzeugungen hat, der aber anderen untergeben ist, so quasi folgen muss. Und der kommt dann zu dem Oberen und sagt ihm, bitte. Es fällt nicht allen Menschen leicht, bitte zu sagen. Aber er kommt mit einer Bitte. Und er weiß, diese Bitte ist sensibel. Und wenn wir noch lesen, wie ich jetzt da schon gemacht habe, im Vers 10, dann sagt der Oberste oder er erklärt Daniel sein Problem. Ich habe ein Problem, das könnte mir das Leben kosten, wenn ich das mache, was du von mir willst. Und jetzt staune ich eben über Daniel. Er sagt, versuch's doch. Ich mache dir einen Vorschlag. Einfach nur 10 Tage. Und da bewundere ich Daniel, weil er hätte genauso gut anders sein können. Da andere sagen, das esse ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht, lieber sterbe ich. Was mich auch immer wieder verblüfft ist, dass er dann zu ihm sagt, probier's doch und wenn es nicht ist, dann kannst und magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Also dann sind wir wieder ganz in deiner Hand. Interessant, dieser Daniel, oder? Er hat Prinzipien, er hat eine Entscheidung getroffen, aber er weiß, er hat nicht immer die Möglichkeiten, das umzusetzen. Und so sagt er, ich will, bitte probier's. Und das wissen viele, die verhandeln müssen, das habe ich auch gelernt durch Vorbilder, auch hier aus der Gemeinde. Man macht einen Vorschlag, probier's doch. Also wenn man so verbohrt ist auf einen Punkt, mach einen anderen Vorschlag und sag, probier's mit mir. Das ist Daniel, so zwischenmenschlich. Daniel weiter, wenn wir so die Bibel durchblättern, das Daniel-Buch, dann kommen wir ins 2. Kapitel. Und ich versuche so ein paar Dinge aus seinem Leben aufzuzeigen, um zu zeigen, was ist er für ein Mensch. Vers 13 bis 18. Und das Urteil ging aus. Ja, übrigens wisst ihr, um was es jetzt geht. Daniel 2 ist dieses Standbild, dieser Traum von Nebukadnezar, den die Weisen und Gelehrten nicht deuten konnten. Und dann geht das Urteil aus, alle Weisen sollen umgebracht werden. Da merken wir auch, dieser Nebukadnezar war nicht immer sehr weise und nicht sehr überlegt. Es war ein launischer Typ. Ihr könnt's nicht, also dann habt ihr mich betrogen die ganze Zeit und jetzt könnt ihr alle sterben. Und jetzt wird Daniel auch gesucht mit seinen Freunden. Der gehörte wahrscheinlich noch nicht so ganz zum inneren Kreise, weil seine Ausbildung erst gerade abgeschlossen war. Und dann, jetzt lese ich eben im Vers 13, und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Und jetzt, da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte. Warum ist so ein strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, um eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses. Und Daniel und seine Gefährten nicht samt, Entschuldigung, ich kann es hier fast nicht lesen, und beteten Daniel ein Geheimnis und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. So, jetzt habe ich es auch verstanden. Daniel, wenn wir schauen, wie er reagiert, es wird ja hier ausdrücklich erwähnt, klug fragt er, warum? Offensichtlich ist die Begründung noch nicht zu ihm gelangt. Ich weiß auch nicht, wie wir reagieren würden, wenn plötzlich jemand vor der Tür steht und sagt, komm mit, wir wollen dich umbringen. Daniel hat offensichtlich die Ruhe und die Gelassenheit und sagt, warum? Dann lässt er sich zum König bringen und bittet um eine Frist. Auch wieder ein Vorschlag. Gib uns etwas Zeit. Und ich habe es ja hier aufgeschrieben. Und dann ruft er zur Gebetsgemeinschaft. Schlau dieser Daniel, oder? Weise. Und wenn wir jetzt noch den Vers 19 dazu lesen, da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart und Daniel lobte den Gott des Himmels. Frist, Gebetsgemeinschaft, Erhörung. So einfach kann es sein, so einfach ist es nicht immer. Aber hier erlebt Daniel, dass Gott sie erhört und erklärt. Und jetzt merke ich wieder was über etwas über Daniel. Habt ihr es gemerkt, was hier über sein Wesen gesagt wird? Was ist das für ein Typ? Nur in diesem Vers 19. Was wird uns da über Daniel gesagt? Da hätte ich gerne ein paar Antworten von euch. Oder vielleicht auch nur eine Antwort. Er rühmte Gott. Juhui, ich hasse. Gott hat es mir gegeben. Und das sagt auch wieder etwas über sein Wesen. Mir fällt auf, wenn ich das habe, was ich will, dann bin ich meistens schon flott wieder weg. Danke, tschüss. Vielleicht nicht mal danke, sondern nur tschüss. Und Daniel, und wenn wir die Verse weiterlesen würden, dann merken wir, Daniel nimmt sich Zeit, Gott zu danken. Und das ist ja nicht einfach so eine lockere Zeit, sondern es geht um Leben und Tod. Da ist ein gewisser Druck. Je schneller er dem König die Antwort gibt, desto schneller haben sie wieder alle Frieden. Aber nein, Daniel liebt offensichtlich diesen Gott so, dass er sich Zeit nimmt und dankt. Und das lesen wir auch im Vers 23. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter. Wieder mit dem Hintergedanken, er hat die Väter nicht geschützt. Aber er dankt ihm, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Er ehrt Gott. Das fällt ja manchen schwer, auch Predigern. Und diese eine Geschichte ist sehr eindrücklich. Ich habe keine Ahnung, von welcher Kirche dieser Prediger war. In Amerika hat er eine tolle Predigt gehalten und er war selber begeistert und hatte immer noch das Mikrofon an und ging dann raus hinter die Bühne und hat dann irgendwie gesagt, oh, super bin ich gewesen, gut ist das gewesen. Und die hatten das Mikrofon nicht abgestellt. Der ganze Saal hat es gehört. Daniel sagt nicht, ich bin gut, sondern Daniel sagt, Gott, du hast es mir offenbart. Und wenn wir jetzt noch den Vers 25 und 28 lesen, kommt das wieder heraus. Arioch brachte Daniel eilends, merkt ihr her, geht das so zackig, da läuft was, eilends hinein vor den König und sprach zu ihm, ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten, bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe und seine Deutung kundtun kann? Daniel fing an vor dem König und sprach, das Geheimnis, nachdem der König fragt, vermögen die Weisen und Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Und dann kommt die Erklärung. Das wäre doch jetzt die Chance gewesen für den Gefangenen in Babylon, sich zu profilieren. Die anderen sind alle ein bisschen doof. Die checken das einfach nicht, oder? Aber du weißt ja, schon im Studium, du hast ja meine Zeugnisse gesehen, ich bin gut. Und so ist Daniel nicht. Daniel bleibt demütig. Gott, sagt er, Gott hat es offenbart. Die Weisen können das nicht. Du forderst zu viel. Und das ist ja schon fast so eine Korrektur an den König, an diesen allmächtigen Herrscher. Du verlangst zu viel. Ich könnte das auch nicht, klingt ja damit drin, wenn nicht Gott mir das offenbart hätte. Gut, Daniel 2. Wir könnten natürlich jetzt auch in Daniel 4 noch reden, aber ich möchte einen Sprung machen in Daniel 6. Die meisten wissen ja sofort, was da steht. Da geht es um den alten Daniel. Möglicherweise 80, vielleicht sogar schon 90 Jahre alt. Es ist nicht mehr der gleiche König. Babylon gibt es in dem Sinn nicht mehr. Die Meder sind an der Macht. Und es geht um die anderen Fürsten, die neben Daniel eingesetzt wurden und die so ein bisschen eifersüchtig wurden. Sie haben gesagt, König, wir wollen dir alle Ehre geben. Gib doch ein Gesetz heraus, dass man niemanden bitten darf um etwas als nur von dir. Und sie wussten genau, Daniel wird Gott bitten. Und Daniel macht das auch. Weil die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist, lese ich das jetzt nicht, sondern zeige es euch einfach. Daniel führt seine Gewohnheit weiter. Er redet mit Gott, wie er es immer getan hat. Und natürlich prompt kommt die Retourkutsche. Die Fürsten haben ja nur darauf gewartet. Sie gehen zum König, er wird angeklagt, er wird vorgeladen. Und im Vers 22 und 23 vom Kapitel 6, die lese ich jetzt. Daniel aber redete mit dem König, das ist jetzt schon nachdem er eine Nacht bei den Löwen verbracht hat. Ich weiß nicht, wie wir uns fühlen würden, wenn wir eine Nacht im Löwengehege gewesen wären. Es kursierte mal so ein Filmchen, wo jemand im Löwengehege lag, unfreiwillig. Das ist nicht so toll. Und jetzt kommt der König am Morgen und fragt, Daniel, lebst du noch? Hat dein Gott dich beschützt? Und jetzt kommt der Daniel und er redete mit dem König und er fängt mit der ganz normalen Formel an, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Hier wieder ein ganz ruhiger, geborgener Daniel, der höflich mit seinem König umgeht, obwohl er vieles ganz anders sieht. Daniel 9 könnten wir auch noch anschauen. Ich muss das jetzt sehr schnell machen. Daniel 9 ist ein tolles Gebet. Und in diesem Gebet begegnet uns ein Daniel, der merkt, eigentlich ist es jetzt Zeit, dass Israel wieder zurückgehen kann. Bald sind die 70 Jahre vorbei. Die Prophezeiung war in Jeremia gegeben. Und jetzt hätte Daniel auch sagen können, auch ich bin schon alt, Gott, aber die Jungen, die sollen doch mal endlich gehen. Warum gehen die nicht? Warum machen die nichts? Aber er geht zu Gott und spricht ein Gebet, das mich immer wieder berührt, auch wenn ich es lese für diese Vorbereitung. Wir haben gesündigt, wir sind schuldig geworden. Er nimmt sich da voll mit rein. Und wir haben es eigentlich nicht verdient. Und wir haben hier 4 Punkte von einem Gebet, was ich als erhörlich vielleicht nenne oder wo man die größten Chance hat, dass Gott darauf eingehen kann, dass man seine Sünden zugibt, nicht verleugnet, dass man traurig ist über Leid, über Sünde und dass wir auch gleichzeitig wissen, uns und auch Gott daran erinnern, dass er gerecht ist und voller Güte. Und dass wir voller Vertrauen bitten, dass er barmherzig ist. Das alles finden wir in diesem Gebet. Wir reden ja über Daniel, was er für ein Mensch ist. Wenn wir das hier anschauen, dann sehen wir, dass Daniel, und das sind noch nicht alle, unter verschiedenen Königen gedient hat. Nebukadnezar, Belshazzar, das sind noch 2, 3 kleinere, die unbedeutend sind aus dem Babylonischen Reich. Dann kommt Darius der Mede und dann kommen die Perser. Und Daniel hat unter allen gedient. Was sagt das über diesen Mann? Man sagt ja immer wieder, wenn der Chef wechselt, dann wechselt oft auch das nächste Personal. Weil die können nicht miteinander. Oder die konnten, aber die jetzt nicht mehr. Aber Daniel schafft es offensichtlich bei all den Königen, bei all den verschiedenen Regierungen, mitzuwirken. Erstens sagt es mir, er ist treu gegenüber Gott. Und das ist so wie eine andere Ebene als diese menschliche, diese verschiedenen Länder und Regierungen. Daniel weiß auch aus der Prophezeiung und aus Daniel 2, dass er das im größeren Rahmen sehen muss. Diese geschichtlichen Entwicklungen, die werden kommen, die sind da. Und darum ist er der jeweiligen aktuellen Regierung loyal, weil er es einfach so ein wenig aus der Sicht Gottes sieht. Und das merkt ihr vielleicht, das hilft, wenn wir die Weltgeschichte ein wenig aus der Sicht Gottes sehen. Darum ist auch die Prophetie so hilfreich für unser Leben. Daniel. Der hat es geschafft, unter verschiedenen Regierungen tätig zu sein. Das schafft nicht jeder. Für viele Menschen gibt es nur schwarz oder weiß. Und wenn er den Babyloniern gedient hat, dann kann er nicht den Medien dienen, weil das sind die Feinde, den Persern. Aber Daniel hat es geschafft. Und mit diesem Bild hier möchte ich zeigen, wie oft Synergien funktionieren, auch im Gemeindeleben. Position 1, Position 2, es gibt dann für viele nur ein Entweder-Oder. Und wenn es diese Positionen sind, dann kommen so die 2 Pfeile aufeinander und dann pufft es, oder? Dann explodiert es. Es gibt aber noch anderes, das heißt, dass man sich versucht, in den anderen hineinzudenken, versucht zu verstehen, was hat er für Werte oder sie für Bedürfnisse. Und dann kann man vielleicht miteinander eine Und-Lösung suchen, dass es nicht nur entweder oder ist, sondern und. Vielleicht eine umfassendere Lösung finden. Und so kommt mir Daniel vor. Er diente verschiedenen Königen, aber immer dem einen Gott. Und wenn man so Entscheidungen treffen muss wie Daniel, dann ist das noch wichtig, was ich euch jetzt hier zeige. Wer emotional belastet ist, das heißt müde, abgespannt, Zeitdruck, überarbeitet, nervös, der wird automatisch emotional entscheiden oder reagieren. Und wir wissen, emotional ist nicht immer vernünftig. Darum ist es ja eben emotional. Wer prinzipien- und werteorientiert handeln will, für den ist eine gute Verfassung oberstes Potenzial. Das heißt, so sagte das dieser Covey wieder, nur wer eine geschärfte Säge hat, einen geschärften Geist, wer fit ist, nur der kann auch weise nach Prinzipien entscheiden. Damit wir so fit sind, so sagt auch dieser Covey weiter, ich habe die Farben gerade nicht gesehen, da braucht es vier Dimensionen, die physische, die soziale, emotionale, die geistliche und die mentale. Das heißt, wir auf allen vier Ebenen uns fit halten und ihr wisst sehr schnell, was es braucht, dass wir physisch fit sind. So mancher braucht einfach nur mehr Schlaf. Sozial, Freunde, Freundin. Ich habe kürzlich jemanden gefragt, hast denn du keinen Freund? Nein, niemand. Wie schön wäre es, wenn man einen Freund oder eine Freundin hätte. Oder geistlich, wie kommen wir da weiter? Da könnt ihr gerne Fragen stellen an ältere Geschwister, die können euch helfen oder ihr könnt auch zu mir kommen. Aber wenn wir wie Daniel fitte Entscheidungen treffen wollen, brauchen wir Erholungsphasen, unbedingt. Ja, Daniel ist unser Vorbild. Wenn ich das so wenigstens zusammenfasse, er lebte treu nach göttlichen Prinzipien. Er war trotzdem ein umgänglicher Mensch und das schaffen nicht alle, die nach Prinzipien leben. Er lebte gottorientiert und er geht pragmatisch mit dem Wechsel von Regierungen um. Und er nahm sich Zeit für Gott und mit Gott. Gerade da, wo es hieß, man darf von niemandem mehr was bitten, geht er dreimal täglich zu Gott. Übrigens, die Moslems machen das fünfmal. Und es war ja spannend, wie sie das dann machen. Der Busfahrer, der ja für uns dann so 5-6 Stunden fuhr, an den Raststätten gibt es dann so kleine Gebetsräume und dann hast du ihn gesehen, wie er sich nach Mekka beugte. Ich frage jetzt nicht, wie oft du betest, weil es ist genügend, wenn ich mich frage, wie oft mache ich's. Und ich erinnerte mich beim Aufschreiben dieser Zeilen an eine sehr alte Schwester, wo ich jung war. Und dann fragte sie mal jemand, wie schaffst denn du das, immer so ausgeglichen zu sein? Und sagte sie, ich nehme mir dreimal am Tag Zeit für Gott, stille zu sein für Gott. Daniel machte das auch. Und ich bin mir sicher, wenn wir das regelmäßiger machen, dann merken das die Menschen um uns herum. Und da ist Daniel für mich ein großes Vorbild. Ich habe hier ein Zitat von Ellen White, ich lese aber nur diesen zweiten Teil. Über Daniel, Demut und gesundes über Kritik ist das. Demut und ein gesundes Misstrauen gegen uns selbst sollten uns zu einer geduldigen, feinfühligen Nachsicht mit den Fehlern anderer führen. Das wird die beengende Selbstsucht in unserem Herzen abtöten und uns weitherzig und großzügig machen. So kommt mir Daniel vor. Er hatte klare Prinzipien, aber er ließ sich immer wieder von der Gnade Gottes füllen. Das machte ihn auch weitherzig und großzügig. So ist Daniel ein Vorbild. Er wankte nicht, er blieb unerschütterlich bei Gott. Das sind Zitate von Ellen White und eine tadellose Lebensführung. Ja, und jetzt wir. Wie Gott den Daniel berief, um für ihn in Babylon zu zeugen, so beruft er auch uns heute, in der Welt seine Zeugen zu sein. Sowohl in den geringfügigsten als auch in den größten Angelegenheiten des Lebens sollen wir den Menschen die Grundsätze seines Reiches offenbaren. Und das können wir, wenn wir uns Zeit nehmen, dass er uns füllen kann. Wenn wir bei ihm sind. Ich wünsche mir sehr, dass ich da noch entschlossener bin, vom Daniel lerne. Und vielleicht du auch. Ich wünsche mir sehr, dass Gott durch dich und durch mich Zeuge sein kann. Auch heute Nachmittag, wenn ihr rausgeht. Dass die Menschen spüren, da ist was in euch. Wie bei Daniel, der so fast überweltlich war. Der mit den unterschiedlichsten Menschen umgehen konnte, weil er wusste, das gehört zur Welt, dass Regierungen wechseln. Und er konnte zu jeder Regierung loyal sein. Und so möge Gott uns alle helfen, dass wir von dem lernen und uns segnen dabei. Amen. Dank. Ich möchte gerne mit Gott reden und lade euch ein, aufzustehen dazu. Wir haben uns Gedanken gemacht über Daniel. Gott, ich staune, wie du in seinem Leben gewirkt hast. Aber ich staune auch, wie entschlossen dieser junge Mann war, von früh bis ins hohe Alter. Er scheint dir immer und immer vertraut zu haben. Gott, davon möchte ich lernen. Und wie wir gehört haben im Lied, so eine Wolke von Zeugen, neben Daniel sind ja noch viele andere, dass wir laufen, dass wir vertrauen, dass wir konsequent dir nachfolgen. Ja, schenke du uns tief in unser Herz deine Werte, dass wir das leben, was du für die Menschen als gut findest, was du als gut bestimmt hast. Du weißt, dass uns das schwerfällt. Ja, dass wir manchmal nicht wollen. Aber ich bin froh, dass ich in aller Demut zu dir kommen darf und dich bitten darf, gib du das Wollen, hilf du, dass wir entscheiden können. Und danke, dass du uns erhörst, wenn wir ehrlich mit dir reden. Und danke, dass du uns liebst. Das tut gut und das gibt uns Trost, auch wenn wir jetzt wieder hinausgehen in die neue Woche. Amen.